Hello again, wir sind wieder am Start, du und ich heiße dich wie immer herzlich willkommen hier auf dem Neuroathletik-Trainings-Podcast für Kampfsportler. Wir werden heute über den Einfluss von alten Verletzungen auf deine Konzentration und auf deine Entscheidungsfindung sprechen. Im ersten Moment denkt man vielleicht, okay, wie hängt das eigentlich zusammen und warum sollte eine alte Verletzung dafür verantwortlich sein, dass ich mich weniger konzentrieren kann oder weniger gute Entscheidungen treffe? Aber selbst wenn die Verletzung längst verheilt ist und du trotzdem im Training bist, also du im Training bist und dich eigentlich ganz gut fühlst, kann eine Verletzung die Ursache dafür sein, wieso die Potenzialbremse bzw. die Bremse, um dein Leistungsniveau dementsprechend wieder nach oben zu bringen, ja gestoppt ist bzw. vorhanden ist und dein Nervensystem Bewegung einfach nicht so freigibt, wie du es gerne hättest. Es werden nicht nur physiologische Verletzungen eine Rolle spielen, es werden Tätowierungen thematisiert, es werden Narben angesprochen, weil oft während einer Rehabilitation vergessen wird, dass diese Bereiche auch einen großen sensorischen Impact haben. In diesem Sinne, ich wünsche dir wie immer eine nervenstarke Folge und wir starten rein. Attacke! Du bist eigentlich fit, die Verletzung ist längst verheilt und trotzdem bist du im Training oder im Kampf schnell abgelenkt oder triffst schlechte Entscheidungen oder fühlst dich vielleicht auch mental nicht ganz klar. Viele Kämpfer sagen dann, vielleicht fehlt mir der Fokus und irgendwie bin ich heute nicht ganz so da. Aber in dieser Folge möchte ich mal mit dir darüber sprechen, wenn das Problem nicht im Kopf beginnt, also nicht rein auf mentaler Ebene gelöst werden kann, sondern natürlich im Nervensystem. Und mit einem Nervensystem, das sich an eine alte Verletzung erinnert. Eine verheilte Verletzung heißt nicht automatisch für dein Nervensystem eine vergessene Verletzung. Ich nehme oft das Beispiel von einem Datenblatt und ich kann mich mit meiner Kreuzbandverletzung auch als Paradebeispiel nehmen, weil mein Datenblatt jetzt ein völlig anderes ist als vor der Kreuzbandverletzung und natürlich auch vor der Kreuzband-OP. Es ist die eine Sache, dass mir das vordere Kreuzband gerissen ist an sich rein auf der Ebene des Kreuzbandes. Es war dann aber auch noch mal eine andere Sache für mein individuelles neuronales Datenblatt, als ich operiert worden bin und du vielleicht auch schon operiert worden bist und da drin rumgestochert wurde. Meine Haut wurde aufgeschnitten, es wurden Hautschichten verletzt, es wurde Nervengewebe verletzt und beschädigt. Und das lässt man leider ziemlich gerne außer Acht, wenn es in den Bereich der Rehabilitation geht. Aus neuroathletischer Sicht gilt, Gewebe heilt schneller, als das Gehirn diese Heilung quasi als vollständig abstempeln würde. Auch wenn deine Muskeln stabil sind, deine Bänder wieder belastbar sind und du vielleicht auch gar keine Schmerzen mehr während der ganzen Chose und den ganzen Bewegungen hast, kann das Nervensystem die betroffene Region weiterhin als unsicher einstufen. Über Unsicherheit haben wir auch in der letzten Podcast-Folge gesprochen, wo es darum ging, dass man das Potenzial nicht ganz ausschöpft. Das deckt sich natürlich hier mit Entscheidungsfindung und Fokus, ne? Das gehört ja auch alles zu Potenzialentfaltung. Aber wir kommen immer wieder zu dem Punkt zurück, wo ich dir sage, wenn dein Nervensystem sich nicht sicher fühlt, dann kannst du noch so viel trainieren und noch so viel tun. Die Handbremse wird immer angezogen sein. Und diese Unsicherheit kostet Ressourcen, kostet Energie auf allen Ebenen, auf mentaler Ebene, auf physiologischer Ebene, auf neuronaler Ebene. Das zieht einfach unfassbar viel Energie. Warum können jetzt alte Verletzungen daran schuld sein, dass du dich nicht so gut konzentrieren kannst und nicht die passenden Entscheidungen für die jeweilige Situation triffst? Dein Gehirn arbeitet ständig mit Prioritäten. Also wenn ein Bereich des Körpers als potenziell gefährdet gilt oder potenziell gefährlich gilt, passiert Folgendes. Mehr unbewusste Überwachung, eine erhöhte Schutzspannung und weniger Kapazität für äußere Reize. Und das bedeutet ganz konkret, ein Teil deiner Aufmerksamkeit ist nicht beim Gegner, ist nicht auf der Matte, ist nicht im Kampf, sondern bei deinem eigenen Körper. Und das Ergebnis sehen wir dann häufig als Output. Schlechter Fokus, schnelle mentale Ermüdung, verzögerte Reaktionszeit und das nicht, weil du unkonzentriert bist, sondern weil dein System mit anderen Dingen beschäftigt ist. Und eine sehr spannende Studie beziehungsweise ein sehr spannendes Beispiel ist an der Stelle auch, dass Erwartungen an eine Situation eine sehr große Rolle darin spielen, wie dein Nervensystem reagiert. Mein Mentor, der Yassin Jebrini, bei dem ich die Neuroausbildung ja auf Deutsch gemacht habe, der hat mal ein sehr cooles Beispiel gebracht, was ich dir an der Stelle jetzt auch einmal mit auf den Weg geben möchte, weil ich denke, dass es die ganze Thematik nochmal von einer anderen Seite beleuchtet und das Verständnis für die Thematik auch nochmal ein bisschen schärft. Wenn es um den Bereich, ich habe eine Erwartung an eine Situation geht. Und zwar war das Beispiel, dass ein Bauarbeiter auf der Baustelle in einen Nagel getreten ist und der Nagel ist einmal komplett durch den ganzen Schuh gegangen. Und der hat geschrien wie am Spieß, ne? Weil wenn man sich das einfach nur mal vorstellt, so einen Nagel durch den Fuß zu bekommen, ist jetzt nicht wirklich angenehm. Auf jeden Fall sind die dann ins Krankenhaus gefahren und als die Krankenschwester oder Ärztin, ist ja auch völlig egal, den Schuh ausgezogen hat, ist der Schuh einfach sauber durch die Zehen gegangen. Also hat überhaupt gar kein Gewebe beschädigt. Es ist nichts passiert. Also rein von der Verletzung ist gar nichts passiert, aber er hat trotzdem geschrien wie am Spieß, weil er visuell gesehen hat, ey, der Nagel geht durch meinen Fuß. Und das bedeutet, ich habe die Erwartung an die Situation, dass das unfassbar schmerzhaft ist, obwohl nichts passiert ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber, jetzt bin ich beim Kniebeispiel, das kann aber auch auf jedes andere Gelenk umgemünzt werden. Du hast eine gewisse Erwartungshaltung, boah, ab Runde 3 wird mir das Knie wieder wehtun oder ab der ersten Minute werde ich nicht richtig schlagen können, weil die Schulter mir Probleme macht. Bezieht das Nervensystem diese Erwartungshaltung mit in die Entscheidungsfindung ein? Super krass und super spannend. Auch wieder, ne, von der ganzen Arbeitsweise des Gehirns fand ich das echt bemerkenswert und wirklich spannend, da auch den Faktor neben Erfahrungen, ne, das, was wir schon gemacht haben in der Vergangenheit, das, was wir aktuell dem Nervensystem liefern können an sensorischen Informationen, plus die Prognose und die Erwartungshaltung, die ich an eine Situation habe. Vielleicht kennst du das, wenn man so salopp sagt, wenn ich erwarte oder wenn ich schon irgendwie in einen Vortrag, in ein Training reingehe und mir denke, das wird richtig beschissen heute, ist das quasi eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil dein Nervensystem den sensorischen Input nach deinen Erwartungen sucht. Einfach super krass. Und Entscheidungsfindung leidet, wenn, ne, wer hätte es gedacht, Sicherheit fehlt. Das heißt, gute Entscheidungen im Kampf brauchen zum einen eine klare Wahrnehmung, ein schnelles Verarbeiten und vor allen Dingen auch Vertrauen in die eigene Bewegung. Das hatten wir auch in der letzten Folge. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, ne? Wenn das Nervensystem einer alten Verletzung rein auf struktureller Ebene nicht traut, wird jede Bewegung vorsichtiger bewertet und vielleicht auch nicht so dynamisch ausgeführt, wie du sie gerne hättest. Und das kennen viele dann anders oder kennen viele dann, ne, in Form des Outputs, das, was am Ende rauskommt. Man hat gezögert, obwohl man eigentlich aktiv werden wollte. Man hat gemerkt, ey, hab da eine Lücke gesehen, ich hätte reagieren können, aber irgendwie war die Bremse drin. Dann so Sachen wie falsches Timing oder dann, wenn man das globaler fassen will, suboptimale Entscheidungen, die unter Druck getroffen wurden. Und dein Gehirn wählt immer die Option, die am sichersten erscheint und nicht die, die technisch oder taktisch jetzt rein aus der Perspektive des sportspezifischen Trainings dementsprechend ideal wäre. Und warum klassisches Reha- und Techniktraining oft nicht reicht, ist, weil viele Kämpfer rein auf der strukturellen Ebene rehabilitieren, also rein auf Kraft, Beweglichkeit, Belastbarkeit. Und verstehe mich an der Stelle nicht falsch, das sind wichtige Faktoren, die müssen ja nachher wiederhergestellt werden. Ich brauche Kraft, ich brauche Beweglichkeit, ich brauche Belastbarkeit. Das sind wichtige, also wichtige Säulen der Rehabilitation. Was aber oft fehlt, ist die neuronale Reintegration, eine saubere Körperwahrnehmung und vor allen Dingen klare sensorische Rückmeldung der betroffenen Stelle. Und ohne diese Information bleibt im System immer eine Restunsicherheit und diese beeinflusst dann dein Denken, deinen Fokus und deine Entscheidung stärker, als den meisten bewusst ist. Und das gilt übrigens auch für Tätowierungen. Ich habe hier auf dem Podcast mal eine Folge gemacht über Tattoos. Ich weiß jetzt aus dem Kopf ehrlich gesagt nicht mehr, wie die heißt. Ich kann aber tatsächlich direkt mal nachgucken, während ich hier mit dir noch kommuniziere und quatsche. Ich finde sie. Das war Folge 86. Also mit dem Fokus mehr Stabilität durch die Aktivierung deiner Tattoos. Ich weiß aber auch, dass ich eine Folge gemacht habe, wo ich nochmal auf die Rehabilitation bzw. auf Tätowierungen als Schlüsselelement eingegangen bin. Ich will da jetzt aber auch nicht hier so lange rumklicken und machen, sondern mich um dich und das Thema und die Folge kümmern. Aber du kannst Folge 86 auf jeden Fall mal hören. Da geht es auch viel um Tätowierungen und das, was einige auch nicht verstehen, nämlich, dass rein aus der neurologischen Sicht und aus der Sicht deines Nervensystems sind Tätowierungen neuronale Verletzungen der Haut. Und unsere Haut ist das größte Organ, was wir haben, worüber wir ganz viel sensible Informationen aufnehmen. Und allein der logische Menschenverstand sollte ja schon sagen oder sollte ja schon zeigen, ey, wenn ich diese Strukturen in ihrer ursprünglichen Form verletze, das muss jetzt noch nicht mal mit Absicht sein durch Tätowierungen, also ich hoffe, dass du freiwillig zum Tätowierer gehst, sondern vielleicht auch durch Schnitte oder Verletzungen, die man im Alltag manchmal so hat, ne? Also man hat ja dann irgendwie sich in die Hand geschnitten und keine Ahnung, ich bin jetzt auch ja vor kurzem vom Hund gebissen worden, was heißt vor kurzem, ist das schon ein halbes Jahr her, mir letztens auch gedacht, ey, wie die Zeit wieder rennt, ne? Das sind auch so Sprüche von alten Leuten, wie schnell die Zeit vergeht, aber ich sehe die Narben ja tagtäglich an meiner Hand und denke mir jedes Mal, krass, ist das schon so lange her, aber ja, es ist schon so lange her. Und um auf das Thema wieder zurückzukommen, wir können ja nicht immer vermeiden, dass wir uns oberflächlich verletzen. Wir können aber dafür sorgen, dass gewisse Verletzungen in unserer Performance und in unserer Leistungsfähigkeit keine signifikante Rolle spielen. Und ich bin selber tätowiert und ich liebe meine Tätowierungen so halb. Aber ich will an der Stelle nochmal sagen, dass das nicht bedeutet, dass jeder tätowierte Mensch auf einmal irgendein Konzentrations- und Bewegungsproblem hat. Mir geht es darum, dass du verstehst, dass alte Verletzungen die Ursache dafür sein können, dass gewisse High-Performance-Skills, und wir gehen jetzt auf Entscheidungsfindung und auf Konzentration, dafür quasi verantwortlich sind, dass diese Sachen nicht optimal umgesetzt werden können, weil Verletzungsmuster oder sensorische Defizite nicht optimal aufgearbeitet wurden. Und es gibt krasse Ergebnisse, dass es Kämpfer gibt, die durch die Aktivierung der Tätowierung, das kann man zum Beispiel durch Vibration machen, das kann man durch Kälte machen, Wärme, einen spitzen Gegenstand, einen stumpfen Gegenstand, der spitze Gegenstand natürlich nicht so spitz, dass es die Haut verletzen würde, ne, ist ja klar. Aber dass man durch gewisse Aktivierung gewisser Rezeptoren unter der Haut ein deutlichen Bewegungsumfang dazu gewinnen kann, dass man stabiler ist und dass sich Bewegung auch schmerzfreier anfühlt. Das sind alles Ergebnisse, die habe ich in der Praxis schon mehrere Male gesehen und die nutze ich tatsächlich auch in meiner eigenen Rehabilitation mit dem Knie. Und neuroathletisches Training arbeitet dementsprechend nicht gegen deinen Körper, sondern für dein Gehirn. Das ist somit einer der prägendsten Sätze, die man verstehen muss, weil man häufig ja beides auch so voneinander abkoppelt. So das klassische Training und das neuroathletische Training. Aber es geht nachher darum, die Voraussetzungen für eine Bewegung besser zu machen oder die Voraussetzungen für einen Skill wie Konzentration besser zu machen. Und meine Aufgabe ist, mich nicht auf deine Bänder, Sehnen und sonst was zu konzentrieren und dir da irgendwelche Kraftübungen gegen den Kopf zu schmeißen, sondern meine Aufgabe ist es, dein Gehirn bestmöglich auf diese Anforderung vorzubereiten und am Ende des Tages Das ganze Puzzle, ne, und wie, wenn du dir unseren Körper wie ein Puzzle vorstellst, verstehe ich nicht, warum gewisse Leute diesen Mehrwert dahinter nicht erkennen und sagen, ja, nee, das Nervensystem muss man nicht trainieren. Ja, das Nervensystem trainiert man immer irgendwie mit. Das ist ja immer aktiv. Also, wenn ich laufe, alles, was ich mache, ist ja irgendwie Neuroathletik. Aber gezielt mal reinzuschauen, was brauche ich denn, um jetzt konzentrierter zu sein, um meine Leistungsfähigkeit unter Druck abzurufen. Da reagieren die meisten dann mit mehr oberflächlichem Training, als hinter die eigene Fassade zu gucken. Und das Ziel am Ende ist natürlich, deinem Nervensystem zu zeigen, dass die alte Verletzung sicher ist, dass die Wahrnehmung der betroffenen Stelle so präzise ist, dass diese Rückmeldung dementsprechend auch kommen kann. Und dass Schutzmechanismen gezielt abgebaut werden. Du glaubst nicht, was es teilweise für Schutzspannungen gibt. Und ich bin so ein negatives Paradebeispiel dafür, dass Schutzspannung ganz, ganz viel, ja, nicht blockieren kann, aber auch verlangsamen kann. Ich habe in meinem Knie eine so krasse Schutzspannung entwickelt, dass es wirklich super schmerzhaft ist, dadurch zu trainieren, um meinen vollen Bewegungsumfang wiederzukriegen. Also jeder, der eine Kreuzbandreha schon mal hatte, weiß, was da mental auch dranhängt. Und ich kann mir noch so oft sagen, ich schaff das und ich krieg das hin und bla bla bla. Wenn mein Nervensystem das nicht mitdenkt und nicht mitversteht, wird diese Schutzspannung bleiben. Und diese Schutzmechanismen müssen sich nicht nur auf Muskeltonus beschränken, die können sich auch auf Beweglichkeit, auf Schmerzen und generell auf Leistungsfähigkeit beziehen. Und wenn du als dein ganzes System und den ganzen Kosmos, den du um dich herum hast, wenn die Sicherheit zurückkommt, passieren grandiose Dinge. Ich würde sie als grandiose Dinge einstufen. Wenn Sicherheit zurückkommt, kommt klarer Fokus zurück. Es kommen ruhigere und optimalere Entscheidungen zurück, die in der jeweiligen Situation sinnvoll sind. Es kommt mehr Vertrauen in Bewegung und es kommt bessere Präsenz auch im Wettkampf. Durch diese sauberen Signale. Weil es geht ja, wenn wir das Beispiel vom Puzzle nehmen, darum zu sagen, hey, auch wenn ich durch meine alte Verletzung längst schmerzfrei bin, kann es trotzdem sein, dass sie Einfluss auf meine Leistungsfähigkeit hat. Jetzt hatte ich so kurz einen Hänger. Jetzt gerade kurz einmal geschwiegen. Sorry, das war irgendwie ein bisschen seltsam gerade. Aber wie gesagt, alte Verletzungen können längst schmerzfrei sein und trotzdem können sie einen Einfluss auf deine Leistungsfähigkeit haben. Ja. Und wenn du dich fragst, ne, warum deine Konzentration schwankt, Fokus nicht da ist, Entscheidungen sich nicht klar anfühlen, wie sie sollten, dann lohnt sich der Blick nicht nur in den mentalen Bereich des Kopfes, sondern auch in den Bereich des Nervensystems. Yes, that's it. Damit schließe ich die Podcast-Folge für heute. Ich werde dir den Link zu der Performance Membership, da hatte ich letzte Woche im Intro schon was zu gesagt, nochmal in die Folgenbeschreibung packen. Kurzum, falls du die letzte Folge noch nicht gehört hast und nicht weißt, worum es bei der Performance Membership geht, das ist eine Plattform für Kampfsportathleten, die gezielt an ihrem Nervensystem arbeiten wollen, um unter Druck dann wirklich zu performen und diese Dinge, die wir hier im Podcast ansprechen, dann auch aktiv umsetzen. Das ist eine interaktive Plattform. Ich habe immer gesagt, ich werde keinen Online-Kurs erstellen und den einfach da draufballern und hoffen, dass den irgendjemand macht, sondern ich werde dich begleiten. Ich werde Live-Calls machen, ich bin für Rückfragen da. Du wirst gezielt durch die einzelnen Module begleitet und das ist einfach eine ganz, ganz starke Ergänzung zum Podcast, zu den 1:1 Trainingseinheiten und bringt dich nochmal auf ein ganz anderes Level. Das ist auch wieder so voll lame, ne? Wenn man sagt, ich bringe dich auf ein anderes Level. Ja, ich muss mir nochmal einen besseren USP hier überlegen, um das Ding auch an den Mann und an die Frau zu bringen. Ich danke dir auf jeden Fall mal wieder für deine Zeit, wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Mach's gut!